Ja, liebe Geschwister, ich möchte mit Gottes Hilfe versuchen, einmal vier Verheißungen aus dem Philipperbrief mit uns zu betrachten. Und ich denke, dass da auch noch andere Brüder sich anschließen und beteiligen sollten. Sie einfach mal einen Blick werfen auf vier mutmachende und stärkende Worte aus diesem Brief, der an und für sich schon ein wunderbar ermutigender Brief ist, ein Brief, der uns die Freude des Apostels Paulus, die er in dem Herrn Jesus hatte, mitten in Verfolgungen und Schwierigkeiten zeigt, die Zuversicht, die er hatte, dieser Glaubensblick auf den Herrn Jesus, von dem wir auch schon heute Morgen in der ersten Stunde gehört haben. Ja, und da fallen manche Verheißungen einem auf in diesem Brief. Verheißungen, das heißt Zusagen des lebendigen Gottes, Zusagen, in denen er uns ganz deutlich macht, was seine Absicht, sein Wille ist in der Beziehung zu uns, was er tun möchte. Und das ist ja etwas ganz Wichtiges, dass wir lernen, die Verheißungen Gottes im Glauben uns anzueignen, sie für uns zu nehmen, sie auszuleben und dass wir erkennen, dass letztlich eben gerade in unserem ganzen geistlichen Leben die entscheidenden Dinge von Gott getan werden und nicht von uns. Das ist ja etwas, was uns immer wieder auch beschäftigt und auch manchmal bedrückt, dass wir ein Stück merken, was wir tun sollten, was unsere Verantwortung ist. Und es ist ja auch richtig, dass wir die sehen. Es gibt Gebote, es gibt Dinge, die Gott von uns möchte, wenn wir Kinder Gottes sind, dass wir in der Nachfolge bestimmte Dinge tun. Und auf der anderen Seite zeigt uns Gott immer wieder, dass wir das nicht aus eigener Kraft können, sondern dass das Entscheidende eigentlich Gott in unserem Leben tut. Und unsere Aufgabe ist es, dass wir in glaubensvoller Offenheit und Verfügbarkeit uns dem Herrn hinhalten und zur Verfügung stellen, damit er dieses Werk, was er versprochen hat, was er uns zusagt, auch wirklich tun kann. Ja, das ist so ein Wechselspiel zwischen dem, was Gott tut und dem, was wir Menschen eigentlich als Antwort auf Gottes Gnade und Gottes Wirken in unserem Leben tun sollten, damit Gott Raum bekommt und zum Ziel kommt. Ja, und da lesen wir in Philipper 1, Vers 6, die erste von diesen Verheißungen. Ich lese vielleicht gerade mal ab Vers 3 schon, dem Zusammenhangswillen. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Ich denke, das ist eine sehr, sehr kostbare Verheißung, wenn wir uns die mal überlegen. Das bedeutet, dass wir uns bewusst machen, letztlich hat dieses Werk, dass wir zur Umkehr kommen konnten, dass wir Buße tun durften, dass wir den Herrn Jesus erkennen durften, uns unsere eigene Schuld als Sünder, als von Gott getrennte Menschen, das ist letztlich ein Werk Gottes. Ja? Gott ist es, der den Anfang gemacht hat in deinem geistlichen Leben. Sonst wärst du kein Kind Gottes. Sonst wärst du nicht da, wo du jetzt bist. Wenn Gott nicht zuerst dich gesucht hätte, bevor du ihn gesucht hättest. Ja, das begreift man oft erst später im Rückblick, wenn man eine Weile schon gläubig ist, wenn man auch nachdenkt über die Wege Gottes mit uns. Ja, wenn man sich bewusst macht, wie blind und verblendet wir eigentlich sind, wie eigenwillig, wie verstockt oft, wie eiskalt wir auch die Liebe und Gnade Gottes einfach an uns ablaufen lassen können und nicht darauf antworten, nicht darauf reagieren, sondern ganz cool unseren falschen Weg weitergehen. Das ist im Grunde erschreckend. Das merkt man oft erst als Kind Gottes. Was hast du eigentlich früher gemacht? Was machen vielleicht auch andere Menschen, die dieses Angebot der Gnade Gottes erfahren, davon hören und es einfach gleichgültig an sich abrollen lassen. Und dann begreift man etwas, wir waren ja auch nicht anders. Sondern, dass Gottes Gnadenangebot in uns überhaupt solch eine Wirkung hat, uns aufweckt, uns zur Umkehr führt, das ist Gnade. Das ist etwas, das tut Gott durch seinen Heiligen Geist. Und wenn wir das merken, dass das Gottes souveräne Gnade ist, die auch etwas zu tun hat mit unserer Erwählung, mit dem, dass Gott uns eigentlich schon vor Grundlegung der Welt persönlich gekannt und geliebt hat, dann merken wir, das Entscheidende hat Gott in meinem Leben getan, dass ich überhaupt ein Kind Gottes werden durfte. Wir werden danach vielleicht drauf kommen, das widerspricht überhaupt nicht der Tatsache, dass wir die Verantwortung haben, uns zu bekehren und auf Gottes Gnadenangebot zu antworten. Ja? Der Mensch hat die Verantwortung, persönlich umzukehren, sein Leben dem Herrn Jesus auszuliefern, umzukehren von seinem rebellischen, falschen, leichtfertigen Weg. Das ist unsere Verantwortung. Und wir können Gottes Gnade zurückweisen und verwerfen mit ewigen Konsequenzen. Und trotzdem stimmt es, das Entscheidende hat Gott getan, dass du dich bekehren konntest und dass ich mich bekehren durfte. Ganz gewiss. Und wisst ihr, das ist ein Trost. Das nimmt uns nichts von der Verantwortung, selber mit dem Herrn Jesus verantwortlich, gottesfürchtig und zuchtvoll zu leben. Wir können uns nicht gehen lassen und sagen, ach, die Gnade Gottes wird schon alles machen, ich kann leben, wie ich will. Ja? Das wäre eine Verführungsbotschaft. Das wäre eine ganz falsche Schlussfolgerung. Und trotzdem auf der anderen Seite müssen wir ganz klar sehen, wenn jetzt Gott den Anfang gemacht hätte in unserem geistlichen Leben und würde sich dann zurückziehen und sagen, so, jetzt will ich mal schauen, wie der Rudolf das jetzt alleine fertig kriegt mit dem geistlichen Leben. Dann bräuchte man gar nicht lang zu warten, bevor der Rudolf oder irgendein anderer kläglich scheitern würde. Ich hoffe, das ist uns bewusst. Wir sind darauf angewiesen, dass Gottes Gnade, Gottes Liebe, der Heilige Geist täglich uns beschützt, bewahrt, uns Impulse gibt, der Umkehr, der Wachsamkeit, der Liebe, der Kraft, sonst kommen wir nicht durch. Sonst landen wir ganz schnell auf dem Boden und scheitern mit unserem geistlichen Leben. Und das ist dieses Ermutigende, dass wir wissen dürfen, der souveräne, allwissende, allmächtige Gott, der sich über mich erbarmt hat, der mich erkannt hat vor Grundlegung der Welt, der dieses gute Werk angefangen hat, dass ich umkehren durfte, dass ich ein Kind Gottes werden durfte, dass ich nicht mehr in der Finsternis bin, sondern ein Kind des Lichts. Dieser große, allmächtige Gott wird dieses Werk auch vollenden. Gott kommt zum Ziel. Und das ist etwas, das brauchen wir als einen festen Anker unserer Seele. Das brauchen wir als Trost und Gewissheit, wenn, wie es immer wieder mal sein kann, vielleicht unser eigenes Versagen, vielleicht die Schwierigkeiten dieser Welt, die unserer Umgebung, Lebensnöte auf uns eindringen und übermächtig zu werden drohen und sich das Gesamtbild einfach verdüstert. Ja, das kann man manchmal wirklich so sehen und das ist dann wirklich so, dass wenn man so einen schwarzen Filter vor der Brille hat, dann sieht man alles nur noch in Grau und Dunkel. Und da ist es ganz wichtig, dass wir sehen, dieses Werk, dass wir als Gläubige unseren Weg gehen und dann auch vollenden, das ist nicht etwas, was wir in eigener Anstrengung und Bemühung vollbringen könnten oder müssten, sondern letztlich ist es Gottes Gnade, die uns da immer wieder aufhilft und weiterbringt und zum Ziel führt, weil Gott zu seiner Verherrlichung mit seinen Kindern ist und will, dass sie am Tag Jesu Christi einmal Lob und Ehre letztlich auch für den Herrn darbringen und sagen können, es ist alles das Verdienst des Herrn Jesus. Es ist alles nicht mein Werk, nicht meine Güte, nicht meine Treue, sondern die Treue und Güte und Gnade Gottes in meinem Leben gewesen. Ja, dieser Tag Jesu Christi, das ist das Ziel, das der Apostel Paulus immer wieder im Hinterkopf hat, immer wieder ihm bewusst ist. Einmal werden wir verherrlicht vor dem Herrn stehen, dann wird all unsere Sünde und unsere Schuld völlig weggetan sein, auch unser Fleischeswesen, all das, was uns heute noch Mühe macht. Dann wird aber auch Lob und Tadel in unserem Leben, wie wir in Treue oder Gehorsam gelebt haben oder nicht, dann wird das auch ganz deutlich gemacht werden und wir werden dann völlig gerecht, geheiligt, mit Christus in Herrlichkeit erscheinen. Und das ist dieses Vollendungsziel, das Gott mit seinen Kindern hat, dass sie nach dem Leben in dieser Welt in die Herrlichkeit aufgenommen werden, dass dann einfach auch die Bewertung unseres Lebens und Dienstes erfolgt und dass wir dann einfach auch als Verherrlichte nur noch die Herrlichkeit des Herrn Jesus widerspiegeln und vollendet sind, soweit es eben dieses Werk Gottes betrifft. Und Gott hat das Ziel immer im Auge. Wir haben das Ziel leider viel zu selten im Auge. Ja? Wir denken gar nicht dran, was hat Gott mit unserem Leben eigentlich vor? Wozu soll ich leben? Sondern wir sind oft viel zu beschäftigt mit den täglichen Herausforderungen und Problemen. Und dann versinken wir oft noch eben in Kleinglauben und Unglauben und denken, ja, wo ist denn jetzt eigentlich der Herr Jesus hier und wie geht's weiter? Anstatt wirklich auch zu sehen, Gott hat ein Ziel für mich und ich bin herausgefordert, dieses Ziel auch immer besser selber zu verstehen und dabei mitzuwirken, dass Gott in meinem Leben zum Ziel kommt. Wir können eben Gottes Wirken widerstreben und eigenwillig und eigenmächtig sein und dann wird alles schwierig. Dann muss Gott Erziehungswege mit uns gehen, muss uns widerstehen manchmal und das sind so die Dinge, die uns oft Mühe machen. Aber je mehr wir wirklich die Gedanken Gottes mit unserem Leben verstehen, desto mehr freuen wir uns auch, desto mehr können wir auch Dinge einordnen, die vielleicht schwierig sind in unserem Leben, weil wir wissen, mein Vater im Himmel gebraucht sie, um sein herrliches Ziel mit meinem Leben zu erreichen. Und dann werden wir zuversichtlich, dann werden wir im Glauben gestärkt. Ja, vielleicht dann die zweite Verheißung, die steht im zweiten Kapitel. Da lesen wir in Vers 13, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Auch das ist eine Verheißung, die uns zeigt, dass wir letztlich von Gott abhängen und dass Gottes Gnade es ist, was letztlich in unserem Leben das Entscheidende ausmacht. Auch hier wieder. Wir können nicht einfach sagen, ja, ich will einfach nicht, weil Gott hat das Wollen bei mir noch nicht vollbracht. Ja, also das wäre frech und das wäre, ja, so wie Menschen manchmal sind, dreist, ja, dass sie gar nicht in Ehrfurcht auch erkennen, was eigentlich das bedeutet, dass sie so in der Hand eines gnädigen, aber auch heiligen Gottes sind. Vielleicht lesen wir da auch mal den Vers 12. Davor, da heißt es ja, darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt auch vielmehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Nun, dieser Vers 12 ist manchmal auch falsch dargestellt worden aus meiner Sicht von manchen Predigern. Es geht hier also nicht darum, dass wir selber unsere ewige Rettung erwirken sollten und dabei auch noch Angst und Zittern haben müssen, dass Gott vielleicht uns fallen lassen würde. Das ist eine völlig falsche Deutung dieses Verses aus meiner Sicht, sondern im Philipperbrief geht es gerade in den ersten beiden Kapiteln eigentlich um die zeitliche Rettung aus einer Situation brutaler Verfolgung. Und der Zusammenhang, so wie ich den hier sehe, ist, dass Gott wollte die Philipper, wie auch den Apostel Paulus, durch diese Verfolgung durchbringen. Er wollte, dass sie bewahrt werden und dass sie durchkommen und nicht völlig zerstört werden, weder persönlich noch als Gemeinde. Aber auf der anderen Seite waren sie in der Herausforderung, dass sie ihre Rettung aus dieser Verfolgung nicht damit erkaufen, dass sie Gott die Unehre geben und dass sie von Gott abweichen. Und das ist ja eine Situation, das stellen wir uns gar nicht vor, weil wir in keiner Verfolgung sind. Ja, dass da manchmal eben solche Dinge passieren, dass Feinde des Glaubens sagen, wenn du jetzt von Christus weggehst, dann werden wir dich verschonen und sonst bringen wir deine Kinder um. Ja, das sind solche Dinge. Situationen, wo man unheimlich herausgefordert ist, auf der einen Seite treu zu sein und notfalls zu leiden, und nicht den Herrn zu verleugnen. Und auf der anderen Seite, trotzdem darf man durchaus, wie das auch der Apostel Paulus gemacht hat, gewisse Mittel gebrauchen, um eine Verfolgung abzuwehren. Ja, der Apostel Paulus hat gesagt, ich bin römischer Bürger. Und hat einfach einige Dinge gebraucht als er in Bedrängnis geriet und verhaftet und verklagt werden sollte, wo er einfach auch versucht hat, bestimmte Maßnahmen zu vermeiden. Und es war durchaus auch erfolgreich. Und ich denke, da geht es also darum, dass wir in Ehrfurcht vor Gott schauen sollen, dass wir, wenn wir in Bedrängnis und Verfolgung sind, wirklich auch durchkommen, aber eben in dem Bewusstsein, dass Gott letztlich der ist, der unsere Rettung bewirken kann, im Zeitlichen wie auch im Ewigen. Aber wie gesagt, ohne Gottesfurcht können wir diesen Vers 13 gar nicht richtig verstehen. Aber Gott ist es, der das Wollen und das Vollbringen wirkt. Und das ist zum Beispiel schön, wenn wir selber merken, wir sind an einem Punkt, wir wissen genau, was eigentlich nötig ist, aber wir haben einfach innerlich eine Sperre von unserem Fleisch, machen das nicht, zum Beispiel jemandem vergeben, auf jemanden zugehen und Versöhnung anfangen, als den ersten Schritt tun, dann dürfen wir wirklich auch bitten, Herr, wirke du in mir das Wollen und dann auch das Vollbringen. Und ich denke, so ist es dann auch eine Hilfe und ist es eine Verheißung, die ganz wertvoll ist für unser tägliches geistliches Leben, weil wir oftmals merken, vom Fleisch her können wir das, was Gott möchte, gar nicht tun. Weil das, was Gott möchte, ist übernatürliche Liebe, bedeutet, dass wir uns selber wirklich verleugnen, um wirklich dem anderen zu dienen, um Gott zu ehren. Und das können wir oft selber nicht. Da müssen wir oft manchmal sagen, ja, ich weiß, das sollte ich eigentlich, aber ich will es eigentlich gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Und dann dürfen wir diese Verheißung nehmen. Natürlich sollten wir Buße drüber tun und erkennen, dass ich das nicht will, ist eigentlich Sünde. Das ist böse. Da muss ich mich selber verurteilen dafür und mich beugen. Aber dann darf ich auch bitten, Herr, wirke du in mir das Wollen und dann auch das Vollbringen. Und ich denke, das ist etwas enorm Tröstliches, dass wir wissen dürfen, wir dürfen zu dem allmächtigen Gott gehen, der die Herzen lenkt wie die Wasserbäche, auch unser Herz, wenn wir lassen. Und dürfen ihn bitten, verändere meine Einstellung, verändere meine Herzenshaltung und wirke du in mir das, was dir wohlgefällig ist. Dann hat Gott die Ehre und wir kommen in unserem geistlichen Leben über Krisen und Hindernisse hinweg. Wenn der David sagen konnte, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Da waren auch geistliche Mauern gemeint, nicht nur Steinmauern. Ja? Und das sind geistliche Kämpfe, in denen wir oft sind. Und da ist, denke ich, auch diese Verheißung uns ein großer Segen und eine große Hilfe. Ja. Und dann eine weitere Verheißung im 4. Kapitel, die ist im Grund ganz gewaltig. Ich lese vielleicht auch einmal den Zusammenhang. Wir sollten ja immer solche Verheißungen auch im Zusammenhang verstehen und lesen. Ab Vers 11 und dann der Vers 13, da steht die Verheißung. Nicht wegen des Mangels sage ich das. Ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Das ist gewaltig. Ja? Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Mit anderen Worten, dort, wo die Bibel uns bestimmte Dinge ganz klar zeigt, wo der Wille Gottes offenbar ist und wir sagen müssen, von mir aus kann ich das nicht, dann gibt es kein Unmöglich für einen gläubigen Christen. Natürlich heißt es nicht irgendwas Utopisches und Absurdes. Ja? Das heißt nicht, dass man sagt, ja, mit Christus kann ich vielleicht auch ohne Sauerstoffausrüstung auf den Mount Everest kraxeln. Ja? Das ist für 99% aller Menschen und sowieso Christen ein sinnloses Ziel und überhaupt nicht der Wille Gottes. Und dafür kriege ich auch nicht den Beistand des Herrn. Ja? Also alles müssen wir hier richtig verstehen. All das, was Gott will. Und es sind ganz andere Dinge. Wisst ihr, es ist viel schwieriger, manchmal sein trotziges eigenes Ego zu überwinden, als auf einen schwierigen Berg zu kraxeln. Ja? Das machen manche ja wirklich als eine Art Selbstverwirklichung, ja, da von dem Reinhold Messner, der das ist das extreme Vorbild davon, ja. Man beweist da seine eigene Stärke, seinen Mut, seine Kraft, ja. Aber in den Sprüchen heißt es, sinngemäß, dass es eine größere Sache ist und schwieriger, seinen eigenen Geist zu beherrschen, als eine Stadt zu erobern. Ja, und so ähnlich ist es mit solchen Dingen auch. Also es geht hier wirklich um Dinge, die Gott möchte von uns, wo wir sagen müssen, ich kann es nicht von mir aus. Genau dort spricht diese Verheißung hinein in unser Leben, auch in dein Leben. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Und das ist eben genau der Punkt. In dem Moment, wo wir auf unsere eigene Kraft und Stärke, auf unsere Fähigkeiten, auf unseren Charakter vertrauen, da ist diese Verheißung für uns verschlossen. Die steht in der Bibel, die ist wahr, aber wir erleben sie nicht. Ja? Jede Verheißung hat Voraussetzungen dafür, dass wir sie in unserem geistlichen Leben auch wirklich erfahren und praktizieren können. Ja? Das ist ganz klar. Und die Voraussetzung hier ist, dass ich nicht auf mich selbst und meine Kraft, meine Weisheit, meine Willensstärke vertraue, sondern wirklich auf den Herrn. Und das hat ja der Apostel Paulus gelernt gehabt. Ja? Dass er sein Eigenleben in den Tod gab und wirklich sich ganz dem Herrn zur Verfügung stellte und anvertraute. Und dann hat er erlebt, wie er selber in äußerster Schwachheit war und der Herr ihm gesagt hat, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollendet. Und das hat er verstanden. Und deswegen kann er das auch sagen. Ich vermag alles, nicht aus mir heraus, sondern durch den Herrn Jesus, der mir Kraft gibt. Übernatürliche Kraft, anders zu handeln, als Menschen das sonst könnten, über meine eigenen Grenzen hinauszugehen. Und auch da wieder, damit darf ich im Glauben rechnen. In dem Moment, wo ich solche Verse nur lese und eigentlich in meinem eigenen Unglauben, in meinem Drehen um mich selber gefangen bin, da helfen sie mir nicht so arg viel. Ja, und das ist leider auch so ein Punkt, ja, wo viele Christen sagen, naja, das steht in der Bibel, das habe ich schon 50 Mal gelesen, aber irgendwie erlebe ich das nicht. Dann dürfen wir uns fragen, Herr, vielleicht brauche ich einfach, dass ich im Alltagsleben lerne, mehr auf dich zu vertrauen und mehr auch deine Wege zu gehen, auch vielleicht Glaubensherausforderungen anzunehmen. Denn ja, zum Beispiel Petrus hätte nie die Kraft des Herrn Jesus erfahren, wenn er nicht sich getraut hätte, aus dem Boot auszusteigen und auf dem Wasser zu laufen, wo es der Herr gesagt hat. Ja, wenn wir immer im Boot drin bleiben, dann werden wir auch diese Kraft nicht so erfahren. Und in dem Sinn, denke ich, ist es wichtig, dass das eine Verheißung ist für den, der Schritte in der Nachfolge tut, der wirklich geistlich dem Herrn dienen will, der wird auch erfahren, dass der Herr ihn befähigt und dass der Herr ihm immer wieder die Kraft gibt, dort, wo er selber keine Kraft hat. Und dann im Vers 19, die vierte Verheißung, da sagt der Apostel Paulus, mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Das hat mich schon manchmal beschäftigt. Ganz konkret gilt es ganz sicherlich von materiellen Dingen. Der Apostel Paulus redet dem Zusammenhang nach davon, dass er eben von den Philippern eine Gabe empfangen hat, dass sie sozusagen sich etwas abgespart haben und ihm gegeben haben, damit er den Dienst tun kann der Verkündigung des Evangeliums. Aber ich bin überzeugt, dass diese Verheißung auch darüber hinaus eine Bedeutung hat. Ich denke, dass wir diese Verheißung auch durchaus auf geistliche Dinge beziehen dürfen. Auf all das, was in unserem Leben uns mangelt. Und das ist ja etwas, wenn wir mit dem Herrn leben, wenn wir das Wort Gottes ernst nehmen, dann werden wir ganz rasch auf unseren Mangel aufmerksam. Ja? Solange wir bloß selbstbezogen und fleischlich leben, so im Rahmen unserer eigenen Kräfte und Möglichkeiten und gar nicht uns auf die Herausforderung des Wortes Gottes einlassen, da entdecken wir oft auch gar keinen Mangel. Ja? Die lauen Leute von Laodicea haben gesagt, ich bin reich und bin satt und habe eigentlich alles. Weil sie gar nicht gemerkt haben, was ihnen grundlegend mangelt. Das heißt also, das ist gar nicht verkehrt, sondern Ausdruck auch von einem lebendigen geistlichen Leben, wenn uns bewusst wird, uns mangeln bestimmte Dinge, uns fehlt es. Da stimmt was nicht in meinem geistlichen Leben. Das ist nicht unbedingt jetzt was Krankhaftes, sondern das ist eigentlich auch Ausdruck von einem gesunden geistlichen Leben. Denn wir haben immer in unserem geistlichen Leben, solange wir auf der Erde sind, ein Spannungsfeld zwischen dem, was wir in Christus sind und sein sollten und was wir haben sollten und dem, was wir tatsächlich haben und leben. Das ist ganz klar. Das ist natürlich. Und wenn wir das in der richtigen Weise angehen, dann führt uns das nicht in Verzagtheit und Verzweiflung, sondern es ist uns genau dieser geistgewirkte Ansporn zu wachsen, mehr von den Segnungen und Verheißungen des Herrn Jesus Christus zu empfangen. Das ist ein gesundes geistliches Leben, dass wir da ein Verlangen danach haben. Und auf dieses Verlangen antwortet, denke ich, diese Verheißung: Gott, der allmächtig ist, der herrlich ist, der einen wunderbaren Reichtum hat an allem, was uns mangelt, er will allen unseren Mangel ausfüllen. Auch diese Verheißung ist nicht ohne Bedingungen. Ja, das muss uns ganz klar sein. Wir werden diesen Mangel nicht ausgefüllt bekommen, wenn wir ein lässiges, eigenwilliges Leben führen, das letztlich Gott gar nicht ehrt und das letztlich nach dem Willen Gottes gar nicht so fragt. Da werden wir unter Umständen sogar immer mehr Mangel bekommen. Ja? Eine der Züchtigungsformen Gottes, wenn wir ungehorsam sind und von ihm abschweifen, ist, dass er Dürre in unsere Seelen sendet. Ja? Das ist ganz interessant. Das steht in den Psalmen. Und das erleben manche Menschen, dass sie eigentlich dann auch bitter und unzufrieden werden und anfangen, Gott Vorwürfe zu machen, weil sie Mangel haben. Anstatt sich zu fragen, Herr, was hat es mir zu sagen, wenn ich so in eine Dürrephase komme? Das ist doch nicht dein Wille, das ist doch nicht das, was du verheißen hast. Das Problem liegt dabei bei mir, nicht bei Gott, dass er seine Verheißung nicht erfüllen würde. Gott ist immer treu. Er ist immer bereit, seine Verheißung zu erfüllen, wenn wir in dem rechten Verhältnis zu ihm stehen und wenn wir Dinge wegtun aus unserem Leben, die den Segensfluss Gottes hindern. Also diese Verheißung gilt dem, der Gott sucht und der auf Gottes Wegen gehen will, der dem Herrn Jesus nachfolgen will. Er wird Schritt für Schritt erleben, dass Gott seinen Mangel ausfüllt, jeden Mangel ausfüllt, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. Nicht in uns, nicht, dass wir das bleibend in uns haben, sondern in Christus Jesus. Das heißt, wir haben es in dem Herrn. Und dort, wo wir mit dem Herrn in Gemeinschaft leben, da ist dieser Segen da. Aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. So heißt es im Johannesevangelium. Und wenn wir fern vom Herrn sind, dann ist diese Verheißung auch fern von uns, ganz klar. Aber Gott möchte eigentlich diese Verheißung in unserem Leben wahrmachen. Und ich hoffe, dass es uns eine Ermutigung ist, dass wir uns einfach auch danach ausstrecken und dass wir auch sagen, Herr, bitte lass mich doch so leben, dass ich diese Verheißungen auch erfahren darf und dass du in meinem Leben zu deinem Ziel kommst. Und dann lese ich noch den Vers 20 und damit würde ich auch diese Gedanken erstmal schließen. Unserem Gott und Vater aber sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Es ist gut, wenn wir uns das bewusst machen. Letztlich ist ein ganz überragendes Ziel auch Gottes in seinem Wirken, dass er verherrlicht wird. Er will sich verherrlichen durch dich und durch mich, durch mein Leben und durch unser aller Leben. Ja? Also er tut das nicht, damit wir Ehre bekommen und damit wir groß werden und Befriedigung erleben, sondern er tut es um seiner Ehre willen. Und wir sind in der besten Herzenshaltung, die wir haben können, in dem Maß, wie wir selber das Verlangen haben, dass alles in unserem Leben zur Ehre Gottes dient. Ja? In dem Maß, wo wir gar nicht sagen, Herr, gib mir diesen Segen, gib mir das und jenes, weil ich es gerne brauche und weil ich doch glücklich sein will, sondern in dem Maß, wie wir wirklich sagen, Herr, komm du zum Ziel und lass mein Leben dazu dienen, dass du verherrlicht wirst. In dem Maß bekommen wir Segen und geistlichen Reichtum. Ja? Je mehr wir es gar nicht suchen, desto mehr schenkt uns der Herr. Das ist auch so ein Geheimnis. Aber ich denke, das sollte uns einfach zur Anregung dienen. Ich will da gar nicht sehr viel mehr drüber sagen. Andere Brüder werden das sicherlich noch ergänzen. Aber mir war das wichtig, einfach zu sehen, Gott möchte in unserem Leben stärker wirken, und zum Ziel kommen. Und letztlich ist es gut, wenn wir diese Verheißungen als Ansporn nehmen, auf der einen Seite unser Leben zu prüfen, wo lege ich Gott Hindernisse in den Weg, dass er diese Verheißungen bei mir erfüllen kann. Und auf der anderen Seite, dass wir doch Mut fassen, dass Gott auch in Situationen, die uns vielleicht verfahren erscheinen, wo wir wirklich nicht mehr so richtig raussehen, dass Gott alle Möglichkeiten hat, uns da herauszuholen und aus schwierigen Situationen etwas zu machen, wo wir fröhlich und freudig sagen können, der Herr hat wunderbar geholfen, und wo wir dann auch dienen können zur Ehre und zur Verherrlichung Gottes.
Ich möchte noch eine Verheißung anführen aus dem Philipperbrief, aus dem 4. Kapitel, Vers 7. Dort steht: Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und euren Sinn bewahren in Christo Jesu. Ich glaube, das ist auch so eine Verheißung, die wir heute nötiger haben denn je. Wir leben in einer ganz friedlosen, unheilvollen Umgebung. Und wir selbst werden oft mehr oder weniger angesteckt und empfinden gar nicht so diese Ruhe und diesen Frieden, den Gott uns geben will. Aber den brauchen wir dringend. Wenn wir nicht wirklichen Frieden, diesen Frieden Gottes in unserem Leben kennen, dann ist unser Leben ein einziges Auf und Ab. Auf, Ab, Auf, Ab. Wir kommen nicht zur Ruhe. Und lieben, eine entscheidende Voraussetzung ist klar, dass wir Kinder Gottes sind, und wissen dürfen, dass der Herr Jesus Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Das ist die Voraussetzung. Und die steht, und wir haben das zu Anfang gehört, dass Gott alles getan hat zu unserer Errettung. Und er bringt uns auch ans Ziel. Und ihr Lieben, wir sehen hier trotz alledem, warum redet Gott und sagt uns das? Ich möchte mal ab Vers 4 lesen, dann wird es uns deutlich vielleicht auch, dass das, und Rudolf hat es schon angeführt, dass da immer auch Bedingungen da sind von unserer Seite, wo wir in der Verantwortung sind, dass Gott das Seine tut. Und ich sage euch, diesen Frieden zu kennen, den Frieden Gottes, ist so wichtig. Ich lese jetzt mal auf Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Eine ganz entscheidende Voraussetzung, den Frieden Gottes zu genießen und in unserem Leben zu haben, ist, dass wir uns an dem Herrn erfreuen, dass er wirklich unser Schatz ist. Unser Ein und Alles ist. Und wenn wir uns zu wenig mit ihm beschäftigen, dann ist klar, dann haben wir auch keine Freude. Dann fehlt uns die Freude. Aber je mehr wir uns mit dem Herrn Jesus beschäftigen und seine wunderbare Person kennenlernen, besser kennenlernen wie bis jetzt, je mehr können wir uns an ihm erfreuen, weil wir erkennen werden, wie unendlich groß er ist, wie unendlich er uns liebt und uns und unser Bestes einfach aussucht. Wir dürfen dem Herrn wirklich trauen, dass er unser Bestes sucht. Wiederum will ich sagen, freut euch. Die Freude ist etwas, was uns Christen kennzeichnen muss. Schönes Lied, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Beginnt es, Johannes, ich glaube, freut euch, ihr Christen, hört auf, immerfort zu klagen. Seid fröhliche Christen, hört auf, immerfort zu klagen. Wenn ihr keinen Grund zur Freude habt, wer hat ihn dann? Die Welt, die hat ganz zweifelhafte Gründe, sich zu freuen. Und diese Freude der Welt ist meistens nur von ganz kurzer Dauer. Ne? Das merken wir doch an uns selber. Ich freue mich über, ja, vielleicht tolles Auto und so weiter. Ja, da gibt's ja so, so vieles unendlich. Aber sobald man es besitzt, dann war's das auch. Es geht in die Gewohnheit über und es ist nichts mehr Besonderes. Aber der Herr schafft es und möchte es auch, dass wir uns an ihm erfreuen. Und ihr Lieben, aber das, da ist eine Bedingung notwendig von unserer Seite, dass wir uns mit ihm beschäftigen. Und das schafft Freude. Lasst eure Milde kund werden allen Menschen, der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und dann kommt das Wörtchen und. Wir haben hier wieder dieses Prinzip Vorrechte, Verantwortlichkeit und Konsequenz. Wenn Gott uns in seinem Wort auffordert, uns so und so zu verhalten, so und so zu tun, zu leben, für ihn zu leben, dann hat es, wenn wir es tun, eine gute Konsequenz. Tun wir es nicht, hat es auch eine Konsequenz, aber keine gute. Wir berauben uns dem Frieden Gottes. Wir berauben uns selbst. Aber oft merken wir das gar nicht, weil wir Dinge nachlaufen, die gar nicht so toll sind. Unserem Fleisch, den Begierden unseres Fleisches. Paulus sagt einmal von Demas, er hat ihn verlassen, weil er die Welt lieb gewonnen hat. Das ist auch so eine Gefahr, in der wir stecken. Wenn wir die Welt lieb gewinnen, dann können wir uns nicht mehr am Herrn Jesus erfreuen, weil unsere Liebe zu ihm leidet dann. Die Welt zieht. Und da müssen wir ganz, ganz gewaltig aufpassen. Aber wir dürfen alles. Wir brauchen um nichts besorgt sein, sagt um Gottes Wort, um nichts. Das geht oft auch nicht in unseren Kopf. Wenn wir Gottes Wort wirklich für ernst nehmen und für wirklich glaubwürdig halten, hoffentlich tun wir das alle, dann steht hier, seid um nichts besorgt. Gott ist es, der alles gibt, der um all unsere Nöte weiß, der weiß, was du jetzt wirklich auch brauchst, auch die kommende Woche, auch morgen früh. Gott weiß es und sieht es. Und entscheidend ist doch, vertrauen wir uns ihm wirklich an. Das ist unsere Verantwortung. Seid um nichts besorgt. Hören wir auf damit, um uns Sorgen zu machen, was wird dann und dann und dann, wie wird sich das entwickeln? Nein, wir sollten nämlich im Gebet und Flehen mit Danksagung unsere Anliegen vor Gott kund werden lassen. Das ist das Entscheidende. Beginnen wir auch unseren Tag morgen früh damit, dass wir dem Herrn wirklich alles anbefehlen, unsere ganzen Anliegen, die wir haben. Und dann wird sich nämlich Folgendes einstellen. Dann wird der Friede Gottes wirklich sich in unserem Leben ausbreiten können. Da wird die Angst weichen vielleicht vor so manchem. Das ist unsere Verantwortung. Und ihr Lieben, je mehr wir darüber nachdenken und uns mit dem Herrn beschäftigen, der zu allem in der Lage ist, dem nichts zu groß und nichts zu klein ist in unserem Leben, der alles wenden kann. Wir haben es gehört, er lenkt auch Menschen wie Wasserbäche. Da magst du vielleicht einen bösen Nachbar haben oder wie auch immer. Und wir dürfen es Gott hinlegen. Er bringt die Dinge in Ordnung, ganz, ganz sicher, früher oder später. Und er wird handeln. Je mehr wir uns ihm ausliefern, je mehr wir uns ihm anvertrauen, desto mehr werden wir die Erfahrung machen, wie Gott handelt. Und diese Erfahrungen, ihr Lieben, die brauchen wir ganz dringend. Weil diese Erfahrungen etwas in unserem Leben an Vertrauen zu unserem Herrn bewirken. Sie vergrößern unser Vertrauen in ihn. Und je größer mein Vertrauen in den Herrn ist, desto mehr bin ich in der Lage, ihm wirklich noch mehr mein Herz zu öffnen. Noch mehr die Dinge, die mich umgeben, ihm, an ihn abzugeben und ihm wissen, er macht es gut. Wie wunderbar ist es. Und das ist es, was diesen Frieden Gottes ausmacht. Da brauchen wir nicht rum umherrennen wie aufgescheuchte Hühner und uns so ein Sorgenberg über uns haben, ganz, ganz sicher nicht. Wir dürfen es ihm abgeben und er macht uns ruhig. Ich weiß gar nicht, wo der Vers steht, aber ich meine, er steht irgendwo in den Psalmen. Er verwandelt das Meer in Stille und führt sie in den ersehnten Hafen. Er bringt alles gut zu Ende, so wie wir das zu Anfang gelesen haben. Er beginnt alles gut und er macht, bringt alles gut zu Ende. Und das darf uns doch bestärken, das darf uns wirklich glücklich machen und uns freuen lassen. Mensch, wie gut haben wir es. Denkt an die Menschen dieser Welt, die keine Hoffnung haben, die sich bekriegen, schlimmer geht's gar nicht mehr. Da brauchen wir gar nicht außerhalb von Deutschland gucken. Nee. Da brauchen wir nur in den direkten sozialen Umfeld, wo wir leben, gucken. Die Menschen sind wirklich so verhasst und einander hassen. Das ist der Zustand, in dem die Menschen dieser Welt sich befinden. Sie haben keine Hoffnung, sie kennen keine Vergebung. Sie sind wirklich ohne Frieden. Und das kennzeichnet unsere Zeit auch ganz besonders. Ja, lassen wir uns ermuntern, wirklich uns an dem Herrn zu erfreuen, ihm alles anzuvertrauen. Und dann werden wir sehen, diese Verheißungen sind Verheißungen, die wir heute auch gehört und gelesen haben. Sind keine leeren Worte. Die Erfahrung dürfen wir ganz konkret machen und haben sie auch schon gemacht. Denkt auch an die Dinge, wo Gott euch geholfen hat, wirklich aus schwierigen Situationen. Das geht oft so, ja, Gott hilft uns und ruckzucki haben wir es wieder vergessen. Wir sollen im Allgemeinen nicht zurückgucken, aber auf diese Dinge sollten wir sehr wohl gucken, wie der Herr uns durchgeholfen hat. Und da haben wir allen Grund zur Dankbarkeit. Übrigens ist auch Dankbarkeit etwas Schönes, wenn ein Mensch wirklich dankbar gegenüber Gott sein kann, ja? Und das ehrt auch den Herrn.
Ja, liebe Geschwister, gestern hatten wir Jugendstunde und da hatten wir auch einige Gedanken, die hier dazu passen. Die möchte ich gerne auch wiedergeben. Und zwar die Frage ist, oder die wir uns so ein bisschen gestellt haben, ja, wir sind doch im Alltag immer wieder damit konfrontiert, dass wir eigentlich ganz genau wissen, was Gott von uns will. Ja, und doch ist es so, dass wir es doch nicht tun. Und wir wissen diese großen Zusprüche, die wir auch heute jetzt gehört haben, diese Segen, den Gott uns auch geben möchte. Wir wissen, er hat alles gemacht. Und doch ist es so, dass wir im Alltag dastehen und einfach, ja, wir mühen uns ab, wir geben uns Mühe, wir strengen uns an. Und doch ist es so, wir sind nicht zufrieden. Es klappt nicht wirklich. Und was wir so gestern dann herausgearbeitet haben, ist, ja, es ist doch oft unser Fleisch, unser Egoismus, der uns da im Weg steht. Ja, es ist immer wieder das Ego, welches uns davon hindert, diese Kraftquelle anzuzapfen, sage ich jetzt einfach mal so. Es ist nämlich so, wir haben dann im Jakobus 4, Vers 6 gelesen, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen, aber gibt er Gnade. Oft ist es, dass wir zwar das Gute tun wollen, aber dann so stolz vielleicht sind und es mit eigener Kraft versuchen. Ja, wir wissen darum Bescheid, ja, dass Gott uns helfen möchte, dass wir es nur aus Gottes Kraft schaffen und so weiter. Wir kommen zu Gott und sagen, Herr, ich kann das nicht, und gehen wieder weg und nehmen alles wieder mit. Ja, wir nehmen es mit und Gott kann uns nicht segnen, weil wir es nicht wirklich abgegeben haben. Und dann die nächsten Verse, um die geht es mir jetzt eigentlich, Vers 7, so unterwerft euch nun Gott. Ja? Unterwerft euch nun Gott. Demut. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Ja, wir wollen doch Sieg haben im Leben. Es geht nur dadurch, dass wir uns zuerst unterwerfen. Dass wir zuerst kapitulieren und sagen, Herr, ich schaffe es nicht. Ich kann es nicht. Aber ich weiß, dass du mir helfen willst. Bitte hilf mir. Und wir hatten ja noch in den Versen davor, ging es ja auch um unsere Lüste, die wir doch auch haben. Jeder Mensch hat so seine Begierden. Und die Frage, die wir uns gestellt haben, ja, ist es denn wirklich so? Nee, andersrum. Also jeder Mensch hat doch seine Wünsche und so weiter. Aber bei einem Christen sollte es doch so sein, dass er die Befriedigung dieser Wünsche nicht in der Welt sucht, sondern eigentlich bei Gott. Dass er zu Gott geht und sagt, Herr, ich habe dies und jenes Problem, ich wünsche mir gerne dies und jenes. Wenn es dein Wille ist, kannst du es mir schenken. Wenn es nicht für mich dann ist, dann bitte nimm mir diese Lüste oder diese Begehren. Ja, es gibt viele verschiedene Dinge, die auch gut sind oder auch schlecht sind. Bei einer schlechten wird uns der Geist Gottes ziemlich schnell zeigen, dass wessen Geist diese Begierden sind. Aber haben wir diese Einstellung, dass einfach alles wir zu Gott bringen können und dass er uns einfach Ruhe darüber schenkt, dass er uns Befriedigung schenkt im Leben, dass wir zufrieden sind, dass wir den Frieden haben. Und das geht nur mit dieser Einstellung der Unterordnung, der Unterwerfung vor Gott. Und dann Vers 8, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Wie schön ist es doch zu wissen, wenn wir kapitulieren vor Gott, wenn wir ihm einfach sagen, ich schaffe es nicht, dann naht er sich zu uns. Es ist so, dass er uns doch gerne helfen möchte. Er ist doch unser Gott und Vater. Und ich sage es jetzt mal aus meiner Erfahrung, wenn mein Sohn irgendwo Hilfe braucht, dann bin ich doch gerne bereit, ihm zu helfen. Ja, aber wenn er von vornherein sagt, nein, Papa, geh weg, dann sage ich, gut, dann mach's mal. Ja? Und dann fliegt er auf die Nase. Ja? Und so ist es auch im Geistlichen. Wenn wir zu Gott kommen und einfach sagen, Herr, wir schaffen es nicht und wir lassen es auch bei ihm, dann ist er doch der Erste, der kommt und sagt, ich möchte dir helfen. Und er wird uns helfen und er wird uns auch weiterführen. Es ging dann weiter, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandelt sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Ja, hier geht es um Sünde in unserem Leben, wie wir Sünde empfinden sollen, dass wir die Sünde aus Gottes Sicht sehen, nicht aus Menschensicht. Und einfach darüber trauern, dass sowas in unserem Leben möglich ist. Und dann der Vers 10, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Im Petrusbrief haben wir gestern dann gesehen, da heißt es ja, so wird er euch erhöhen zur rechten Zeit. Zu der Zeit, wo Gott es vorgesehen hat. Es ist so schön, einfach loszulassen. Wir dürfen loslassen, wir dürfen es dem Herrn anbefehlen. Und wenn wir auch immer wieder im Alltag merken, wir fallen immer wieder auf die Nase, sage ich mal, dann dürfen wir nicht aufgeben. Wir haben einen wunderbaren Herrn, der sich uns naht. Und wir dürfen wissen, jedes Mal dürfen wir wieder zu dem Herrn kommen und wir dürfen kapitulieren von ihm und ihn bitten, dass er die Sache in der Hand nimmt und er uns leitet. Und er wird uns erhöhen. Nicht unser Stolz und unsere Kraft wird uns an irgendeine Position bringen, wo Menschen uns bewundern, sondern Gott wird uns erhöhen und wir werden ein Zeugnis für Gott sein. Wir werden es nicht für uns genießen, sondern wir können weiter zeigen, deuten auf Gott und sagen, hier, er hat es vollbracht in mir, nicht ich. Das waren so ein paar Gedanken, die ich gerne weitergeben wollte.
Sehen wir das Lied 264. Anlehnung der Gedanken, die da eben geäußert wurden.
Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn, er hat dir viel Gutes getan. Bedenke, in Jesus vergibt er dir gern, du darfst ihm so wie du bist nah. Barmherzig, geduldig und gnädig,